Ich habe hier Bücherratten. Bücherratten beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit Linux, arbeitet in einem Linux-Umfeld und ist aus beruflichen Gründen auf die Thematik Festplattenverschlüsselung und TPM gekommen. Und da könnte man ja denken, ich als Windows-Benutzerin zum Beispiel, so, ja, das ist ja ganz einfach, das macht man einfach so, und dann passt das schon, druckt den Key aus und dann ist das fein. Unter Linux, ich bin da selber sehr neugierig, scheint das anders zu sein. Und da gibt es wohl so die eine oder andere Fallstrick, und darüber wird Bücherratten erzählen und uns alle aufklären. Und ich hoffe zumindest, dass ich hinterher klüger bin. Ganz fetten Applaus für Bücherratten.
Ja, ich habe nicht damit gerechnet, dass so viele von euch sich für ein so doch fortgeschritteneres Thema interessieren. Vielen Dank fürs Kommen. Das ist ein interaktiver Vortrag. Das heißt, ich werde euch zwischendurch um Mitarbeit bitten. Ich werde euch ausschließlich Sachen zum TPM 2.0 erzählen. Wenn ich vom TPM spreche, meine ich den TPM 2.0. Dieser Vortrag beschränkt sich halt auf den Zusammenhang mit Lux, das ist die Festplattenverschlüsselung unter Linux, und ich beschreibe den praktischen Einsatz. Alle Kommandos, die ich euch hier zeige, die erfordern Rootrechte, einfach nur für euch wichtig zu wissen. Wer von euch würde sich denn selber als fortgeschrittener Linux-User bezeichnen? Das ist eine Menge. Wer von euch hat denn schon mal mit der Kommandozeile seine Festplatte verschlüsselt?
Das ist erstaunlicherweise auch fast, die sind fast alle.
Da mache ich mir keine Sorgen, dass ihr mich nicht versteht. Ich gehe auch davon aus, nach diesen tollen Zahlen, dass ihr alle ein Basiswissen zum Thema IT-Security habt.
60%.
Vielen Dank. Ich muss mir wirklich keine Sorgen machen. Ich werde euch gleich einmal kurz erzählen, wer ich bin, und dann steigen wir auch schon ein in das Thema TPM. Ich werde euch erklären, was ein TPM ist, wie da so mit dem TPM der Linux-Boot-Prozess ist. Ich werde auf DA-Logout eingehen, TPM und Lux näher beschreiben, aber auch auf die PCRs eingehen. Ich werde TPM im Zusammenhang mit systemd-crets euch zeigen, aber auch welche Konfiguration in eurem System eigentlich notwendig ist, damit ihr das ans Laufen bekommt. Es gibt Unterschiede zwischen den Distributionen, das will ich euch nicht vorenthalten, und auch Debugging ist ein spannendes Thema. Zum Schluss werde ich noch ein Fazit geben und dann seid ihr wieder dran mit Fragen. Ich bin Bücherratten im normalen Leben auch als Susanne bekannt. Ich bin 41 Jahre. Mein Pronomen dürft ihr euch aussuchen, weil ihr könnt es eh nicht richtig machen. Also überlasse ich das euch. Ich bin Fachinformatikerin für Systemintegration und arbeite beruflich mit dem Linux Client Management und habe in dem Zusammenhang mit Festplattenverschlüsselung und dem TPM zu tun. Ich bin Linuxerin seit 2009 ungefähr, bin bei den Hexen dabei, bei der Berliner Linux User Group, mische so ein bisschen bei der FSFE da, mit, und ganz neu drücke ich meine politische Meinung mit Die Linke aus. Es gibt ein Repository, wo sowohl die Slides als auch ein Handout liegen. Im Handout sind nochmal mehr Informationen, als auf die Slides passen. Das könnt ihr euch gerne runterladen. Ich habe das auch im Fahrplan nochmal verlinkt für die Menschen, die das sich nachher nochmal angucken möchten. Was ist denn jetzt überhaupt dieser mysteriöse TPM? Das ist das Trusted Platform Module. Das ist spezifiziert von der Trusting Computing Group. Das ist ein kleiner Chip, den eigentlich fast jeder von euch im Gerät hat. Die Trusting Computing Group hat das Ganze spezifiziert nach ISO IEC 11889. Das ist dazu da, damit man kryptografische Schlüssel sicher verwalten kann. Das hat eine NVRAM-Größe von bis zu 112 Kilobyte. Und es kann so Dinge wie Measured Boot, Signing Requests, das hat einen Zufallsgenerator, man kann damit Daten zusammenpacken und ganz viel mehr. Theoretisch kann man auch die Schlüssel aus diesem TPM nicht mehr extrahieren. Ja, theoretisch. Das Ganze ist ein bisschen komplexer aufgebaut. Wir haben verschiedenste Bereiche. Der oberste Bereich ist der Plattformbereich. Das ist quasi der Systemhersteller, der da Sachen tut, seine Keys ablegt. Dann gibt es noch den Endorsement-Bereich, der ist halt vom TPM-Hersteller, soll aber auch von dem Privacy-Owner sein und ist ein Sicherheitsbereich. Theoretisch könnte man darauf zugreifen, zumindest wenn man der Spezifikation glauben darf. Wo wir uns drum kümmern, das ist der Storage-Bereich, da dürfen User ihre Keys und Objekte ablegen. Es gibt noch eine No-Hierarchy oder Null, die überlebt kein Boot. Das heißt, da wollt ihr euren Festplattenverschlüsselungskey definitiv nicht ablegen. Ist definitiv aber für die Berechnung von Zufall sinnvoll und für temporäre Keys oder auch zum Debugging. Viele Entwickler, die mit dem TPM zu tun haben, fangen an zu fluchen. Insbesondere auch Kernel-Entwickler, weil mit dem TPM 2.0 haben wir jetzt 4 APIs, was die Komplexität ein bisschen erhöht, aber nur geringfügig. Um euch mal zu zeigen, wie komplex das Ding ist, das hier ist eine Grafik, die vom TPM TSS ist. Das ist die Open Source Implementierung der Trusted Computing Group Software Stack zum TPM. Nein, ihr müsst das nicht lesen. Ich wollte euch nur veranschaulichen, wie komplex es ist und ich habe extra schon Sachen rausgenommen, die die Simulation betreffen. Wenn wir uns den Linux-Boot-Prozess angucken, dann gehen wir vom UEFI, das ist der grün umrandete Bereich, einmal durch den ganzen EFI-Boot-Bereich, der hellblaue Bereich, das ist unser Grub und das Linux ist dann der blaue Bereich. Ich bin hier einmal die Schritte durchgegangen bis zur Festplattenentschlüsselung. Wenn der TPM hinzukommt, das ist das rote Ding, wird das Gleiche ein bisschen komplexer. Hier werden TPM-Werte initialisiert und auch in den TPM schon gespeichert, ist, wie weit das jetzt geprüft wird und welche Einstellungen in eurem UEFI dafür notwendig sind, das ist ein eigenes Rabbit Hole. Ich bin da mal kurz reingefallen, es war so tief, dass ich dann mich doch wieder auf diesen Vortrag konzentrieren musste, ist sehr spannend. TPM unter Linux. Es ist schon mal schön, dass der überhaupt unter Linux eingesetzt werden kann und genutzt werden kann. Man kann damit die Festplatte automatisch entschlüsseln lassen. Der TPM kann quasi die Passphrase für den Lux-Container ersetzen. Man kann Kernel, Init-ID und auch den Boot-Prozess auf Veränderungen überwachen und die Entschlüsselung sperren, wenn da was nicht stimmt. Der TPM ist unter Linux in aktiver Entwicklung. Das heißt, da tut sich noch ganz viel. Das ist ein Work in Progress. Das erste, wenn man damit rumspielt, ist, dass man in eine Dictionary Attack Sache reinfällt. Das ist halt dazu da, um zu viele Anfragen an den TPM zu verhindern. Da wird dann der TPM einfach mal gesperrt. Kein Zugriff auf den TPM, keine Festplattenentschlüsselung. Damit ihr dann zumindest wisst, was Phase ist, habe ich euch dieses Kommando mitgebracht und euch markiert, wo ihr seht, ob ihr da reingefallen seid. Ihr kommt da auch wieder raus. Es gibt dazu Commands, mit denen man diese Dictionary Attack Lockout wieder aufheben kann. Man kann einmal den Wert zurücksetzen, man kann auch die Versuchsanzahl, bis das zutrifft, erhöhen oder man kann halt den gesamten TPM beim nächsten Systemstart zurücksetzen. Vorsicht, wenn ihr die letzte Option wählt, das verhindert auch, dass ihr die Keys, die ihr bereits drin habt, noch nutzen könnt. Wenn ihr jetzt eure verschlüsselte Festplatte an den TPM binden wollt, ist das relativ einfach. Wir haben da dieses tolle Command System Decrypt Unroll mit den entsprechenden Optionen, die ich euch hier mitgebracht habe. Da wird dann der TPM in den Lux Key eingetragen, Lux Header eingetragen, so. Und wir können das auch schön überprüfen mit dem zweiten Command, was ich euch mitgebracht habe. Ihr seht hier, in dem Slot 1 liegt jetzt der TPM 2. Wenn wir uns das jetzt ein bisschen näher angucken mit Crypt Setup, dann sehen wir da ein etwas Komisches. Diesen TPM 2 Hash PCR, das ist hier standardmäßig auf den PCR 7 gesetzt. Das heißt, eure Entschlüsselung der Festplatte ist daran gebunden. Was ist denn das überhaupt? Das ist das Platform Configuration Register. Das sind Prüfsummen, entweder in SAH 1 oder 256. Diese Prüfsummen können sich auf Secure Boot Policy beziehen, euren Kernel Init ID, Kernel Root, Kernel Config, und das kann die Integrität sicherstellen. Ihr solltet aber darauf achten, dass die eventuell aktualisiert werden müssen, diese Prüfsummen. Wir können uns das mal anschauen. Hier sehen wir, dass 7 halt auf die Secure Boot Policy tatsächlich drauf geht. Ich finde diese PCR-Namen nicht besonders aussagekräftig. So eine Prüfsumme sollte nach Möglichkeit, wenn ich mein System booten möchte und nur Updates gemacht habe, nicht veränderbar sein. Naja, ist sie aber. Und bei Secure Boot kommt ja so eine Veränderung eigentlich mit normalen System-Updates nicht vor. Ja, was ist, wenn jetzt Shim Signed abgedatet wird? Dann sind die Zertifikate abgedatet und dann stimmt die Prüfsumme nicht mehr. Ärgerlich. Ich habe euch zum Thema PCR hier nochmal ein Mapping aus der Spezifikation mitgebracht. Die blauen Punkte sind ein PCR, die grünen sind ein anderer PCR. Die gelben sind verschiedenste PCRs. Was ich euch damit zeigen will, ist, dass in einem PCR eventuell mehrere Werte vermischt sind. Und das macht es halt schwierig. Ich habe euch im Handout eine ganze Tabelle, die über zwei Slides gegangen wäre, reingepackt, weil es ist halt gar nicht so einfach rauszukriegen vom Manpage-Namen, worüber wird das eigentlich benutzt, was wird genau überprüft und wodurch wird das verändert. Das ist in der Manpage nicht so optimal beschrieben. Die ersten 7 PCRs betreffen das UEFI, 8 und 9 betreffen den Grub und alles, was über 9 ist, betreffen das Linux. Ich persönlich kann euch keinen einzigen PCR empfehlen. Aber was gibt es denn da für Lösungen? Naja, eine Lösung wäre halt zu sagen, okay, ich weiß ja, wann ich ein Shim-Signed-Update bekomme, dann update ich halt den PCR 7. Eine andere Variante wäre halt zu sagen, okay, ich verwende gar keine PCRs. Auch das Kommando habe ich euch mitgebracht. Eine weitere Variante wäre halt zu sagen, okay, so PCR, ich mache einfach mein eigenes Ding. Das könnt ihr auch machen. Ihr müsst dann halt euch auch überlegen, was ihr prüfen wollt und inwieweit das vor der Entschlüsselung eurer Festplatte schon verfügbar ist. In das Rabbit Hole bin ich noch nicht reingefallen, aber es ist auch sehr spannend. Dann gibt es noch die Möglichkeit, keinen PCR und stattdessen eine TPM-PIN zu verwenden. Auch DETS Command habe ich euch mitgebracht. Oder ihr sagt halt, naja, ich nutze die Option des Recovery Keys. Da ist es tatsächlich so, dass zufallsmäßig ein Key generiert wird und das auch schön mit QR-Code euch angezeigt wird, den solltet ihr dann an einen sicheren Ort speichern. Ihr könnt natürlich auch zusätzliche Passphrases damit mitgeben. Das Ding bei zusätzlichen Passphrases ist, dass je mehr Passphrases ihr habt, desto unsicherer wird eure Verschlüsselung. In der Manpage von Systemd Encrypt and Roll hatte ich da noch was Spannendes gefunden, weil ein Kollege kam auf mich zu und fragte, gibt es eine Möglichkeit eigentlich zu prüfen, ob die TPM-PIN auf einen bestimmten Wert gesetzt ist? Das ist die Aussage in der Manpage. Es gibt diesen Abschnitt Credentials, dann gibt es halt den Abschnitt Crypt and Roll TPM PIN 2 und da steht drin May contain TPM 2 PIN. Okay, wir sind also nicht sehr spezifisch. Hier bitte ich euch um eure Mithilfe. Und zwar möchte ich von euch wissen, was denkt ihr eigentlich, was verbirgt sich hinter Crypt and Roll TPM PIN 2? A, eine Variable, B, eine Umgebungsvariable TPM 2 PIN, also der Ersatz dafür, eine Systemd Directive, eine Variable von Systemd Creds, ein Credential, das innerhalb einer Systemd Unit verwendet werden kann. Wer von euch denkt, dass es sich um eine Variable handelt? Ich erwarte nicht, dass ihr es wisst, ich erwarte, dass ihr ratet. Drei. Wer von euch denkt, dass es sich um den Ersatz für die Umgebungsvariable TPM2PIN handelt?
10-ish.
Wer von euch denkt, dass es sich um ein Systemd Directive handelt?
5, 6.
Wer denkt, dass es sich um eine Variable von Systemd Creds handelt?
11.
Und wer denkt, es handelt sich um ein Credential, das innerhalb einer Systemd Unit verwendet werden kann?
6, 7.
Lösen wir das Ganze mal auf. Es ist ein Ersatz für die Umgebungsvariable TPM2PIN und es ist ein Credential, das innerhalb einer Systemd-Unit verwendet werden kann. Mein Kollege hat dann gefragt, ja, und wie vernimmt man das jetzt? Ich habe mich dann ein bisschen mit Systemd-Creds beschäftigt. Und das ist halt ein Tool, um Sachen anzuzeigen, zu verschlüsseln, zu entschlüsseln im Zusammenhang mit Systemd-Units. Und die Credentials sind dafür gedacht, in einer Systemd-Unit-File konfiguriert zu sein. Ihr seid nochmal dran. Was denkt ihr? A. Listet alle, also bei der Option List, muss ich dazu sagen, von Systemd-Creds. A. Listet alle bekannten Credentials auf. B. Listet alle Dateien des Verzeichnisses der Umgebungsvariable Credentials Directory auf. Gibt die Stärke der vorhandenen Credentials aus. Gibt die Sicherheitsstärke der vorhandenen Credential-Dateien je nach Speicherort aus. Macht nichts, weil das Credential Directory nicht gesetzt ist. Was denkt ihr? Wer ist für A?
6.
Wer ist für B? Listet alle Dateien auf?
Signifikant mehr, 25.
wer denkt, es gibt die Stärke der vorhandenen Credentials aus?
Null.
Okay. Gibt die Sicherheitsstärke der vorhandenen Credentials je nach Dateien, der Dateien je nach Speicherort aus?
4.
Und wer glaubt, das macht nichts, weil das Credential Directory nicht gesetzt ist?
Fast alle.
Okay, ich kann euch leider nicht enttäuschen. Es listet tatsächlich alle Dateien des Verzeichnisses der Umgebungsvariable auf. Es gibt dabei die Sicherheitsstärke der vorhandenen Credentials Dateien je nach Speicherort aus. Und wenn ihr die Umgebungsvariable des Directories nicht gesetzt habt, dann macht es tatsächlich nichts. Und ich hatte mir gedacht, das ist so weird. Das muss ich euch anders zeigen. Und ich habe da ein bisschen was vorbereitet. Ich habe das einfach aufgezeichnet. Zuerst möchte ich euch zeigen, auf welcher Version wir sind. Und wie ihr seht, es zeigt erstmal nichts an. Na gut, habe ich mir überlegt. Setzen wir mal das Setup. Und ihr seht, da ist dann das entsprechende Secret gesetzt. Ich habe dann einfach mal eine Datei angelegt und gedacht, okay, also ein Verzeichnis angelegt und ich schreibe mal was in eine Datei rein. Und dann exportiere ich mal unsere nette Umgebungsvariable, um sie zu einer Umgebungsvariable zu machen und setze sie auf das entsprechende Verzeichnis, was ich angelegt habe. Wenn ich mir das jetzt angucke, okay, insecure, ist ja klar, ist ja ein Plain Text in einer Datei. Okay, legen wir also mal ein Credential an. Damit wir jetzt auch wissen, ob das wirklich funktioniert, entschlüsseln wir das jetzt nochmal. Ihr seht, das hat funktioniert. Und jetzt lassen wir uns das nochmal anzeigen. Und ihr seht, das ist auch insecure. Jetzt bin ich durcheinander, es tut mir leid. Bin ich komplett durcheinander, es tut mir sehr leid. So, da waren wir. Wenn wir uns die Manpage dazu angucken, dann steht da drin genau das, was wir gerade erlebt haben. Es ist also wichtig, das Directory als Umgebungsvariable zu setzen. Auch inwieweit die Sachen als secure oder insecure angezeigt werden, ist beschrieben. Also note to myself, Manpage lesen hilft gegen Frustration. Aber wie funktioniert denn das jetzt im Zusammenhang mit Systemd Crypt Unroll? Naja, ich habe keine Dokumentation dazu gefunden, also überhaupt nichts. Es gibt auch keinerlei Beispiele zu finden. Ich habe verzweifelt gesucht, mit Hilfe eines Kollegen. Ich habe nichts gefunden. Also bin ich auf das Systemd Repro auf GitHub gegangen und habe mir die Tests angeschaut. Ich habe immer noch nichts gefunden. Dann bin ich hingegangen und habe die Pull Requests mal durchsucht. Ich habe eine vage Idee entdeckt. Das ist der Code aus dem Test von diesem Pull Request, den ich gefunden habe. Wir haben jetzt also eine ganz vage Idee. Aber der Pull Request wurde geschlossen, weil das schon implementiert wurde über Systemd Ask Password Agent. Okay. Im restlichen Code ist kein Test, der das Verhalten tatsächlich tut, da. Im Systemd Crypt Unroll Code selber habe ich da mal nachgeguckt, da ist ersichtlich tatsächlich, dass Systemd Ask Password genutzt wird. Das Ganze ist in C geschrieben. Ja, es steht tatsächlich dabei, dass halt in den Tests die nicht dokumentierte Umgebungsvariable genutzt wird, um Passwörter und ähnliches an Systemd Crypt Unroll zu übergeben. Aber das soll bitte nicht produktiv genutzt werden. Dafür hat man das jetzt extra auf die Credentials umgezogen. Hm? Gut, ich habe mir dann mal Systemd Ask Password angeguckt. Da gibt es diese Option Credentials. Aber das hilft nicht, weil das fragt nur die Credentials beim User ab. Damit kann ich die nicht an Systemd Crypt Unroll übergeben. Ärgerlich. Ich war ein bisschen frustriert. Das sind ein paar Sachen, die ich ausprobiert habe, die nicht funktionieren. Das erste, was halt aufgefallen ist, Dateiname und Credential-Name müssen gleich sein. Beim Setzen gibt es aber keine Fehlermeldung. Die gibt es erst, wenn ihr das mit Systemd tatsächlich benutzen wollt. Ich habe das dann auch versucht, mit Systemd Run durchzuspielen. Ganz tolle Fehlermeldung, Protocol Error. Ja, das ist hilfreich. Ich habe euch mitgebracht, was funktioniert. Also das Systemd Creds Setup, das hattet ihr schon gesehen, wie man eine Passphrase damit verschlüsselt, hattet ihr gesehen. Und wie man sie entschlüsselt, hattet ihr auch vorhin schon gesehen. Mit Systemd Run funktioniert tatsächlich dieser Befehl. Der setzt nur die Passphrase tatsächlich. Verschlüsselt habe ich das tatsächlich nicht hinbekommen. Ich weiß nicht, vielleicht liegt das an mir. Das ganze Ding ist halt auch, ich nutze hier Systemd Crypt Unroll mit den Credentials definitiv nicht so, wie das gedacht ist. Okay. Ich habe nicht rausgefunden, wie es gedacht ist. Ich habe auch nicht rausgefunden, wie es funktioniert. Aber okay, wir haben jetzt eine ganze Menge uns damit beschäftigt. Wir wissen so ungefähr, wie der TPM im Boot-Prozess grob funktioniert. Wir wissen, wie wir das an unsere Festplattenverschlüsselung anhängen. Was fehlt noch? Konfiguration. machen wir doch noch die Konfiguration. Bei der SystemD Version 255 ist es wichtig, dass ihr die CryptTab auskommentiert. Nicht löschen, das habe ich durchgespielt. Was passiert ist, dass SystemD, wenn ihr das löscht, das Lux nochmal entschlüsseln will. Ja, das. Mit SystemD der Version 256 wäre es sinnvoll, wenn ihr die CryptTab da tatsächlich erweitert, weil das dann mit dem Auskommentieren nicht mehr so gut funktioniert. Also aufpassen, was ihr für eine SystemD-Version habt. Dann muss das Inner Drummerfest noch modifiziert werden. Das eine Möglichkeit ist mit Dragut. Ganz wichtig hier, die Leerzeichen bitte beachten in der Konfigurationsdatei. Das geht sonst schief. Es gibt auch eine Möglichkeit mit Inner Drummerfest Tools. Ich bin nicht mehr zum Durchspielen gekommen. Es war irgendwie ein Zeitissue. Wichtig, nicht vergessen, anschließend auch das Inner Drummerfest neu bauen. Je nachdem, was ihr verwendet habt. Auch Grub muss entsprechend angepasst werden. Hier sind die Command Lines, die ich euch mitgeben wollte. Einmal nur TPM und einmal mit TPM-Pin. Auch hier anschließend bitte nicht vergessen, Grub entsprechend abzudaten. Sonst funktioniert das nicht. Das zur Konfiguration. Bei den unterschiedlichen Distributionen ist es tatsächlich so, ihr werdet unterschiedliche Tools für Inner Drummerfest vorfinden. Dragut ist tatsächlich gerade das neue Ding, das wird hauptsächlich von Fedora und OpenSUSE eingesetzt, aber ich habe auch bei anderen Distributionen durchaus Diskussionen schon entdeckt, wo diskutiert worden ist, ob man dahin wechseln möchte. Da Dragut einfacher zu konfigurieren ist, theoretisch. Ihr müsst aufpassen, welche Version von SystemD ihr verwendet. Das ist halt aktiver Entwicklungsprozess. Ich habe euch hier nur Grub gezeigt, aber ihr wisst selber, es gibt unterschiedlichste Bootloader. Schlagt das für euren, den ihr benutzt, entsprechend nach. Es gibt auch unterschiedliche TPM-Bibliotheken. Einmal von IBM, die IBM TSS2 und die von Intel, die TPM 2 TSS. Die von Intel wird tatsächlich hauptsächlich genutzt in diesem Zusammenhang. Wie ist das so mit Debugging und Konfigurationsfehlern? Es ist tatsächlich recht schwer herauszufinden, was die richtige Fehlermeldung ist. Ich habe euch hier mal Fehlermeldungen aus dem Journal CTL mitgebracht. Die erste besagt halt, dass der Kernel mit den TPM-Einstellungen nichts anfangen kann und das an den User Space übergibt. Nein, das weist nicht darauf hin, dass ihr was in der Konfiguration falsch gemacht habt. Die zweite besagt halt, dass der User TSS unbekannt ist. Der hat auch was mit dem TPM zu tun. Und die ist mir untergekommen bei Ubuntu 24.04. Es tut aber nichts, also es ist kein Konfigurationsfehler von euch. Eine weitere Meldung, die mir aufgefallen ist, ist halt, dass sich beschwert wird, dass kein Unified Kernel Image verwendet wird. Ja, möchte ich vielleicht nicht. Dann habe ich euch noch eine weitere umfangreiche Fehlermeldung mitgebracht. Hier ist tatsächlich was falsch gelaufen. Und das werden wir uns auch noch näher angucken. Mir war vor allem wichtig, euch zu zeigen, dass Journal CTL in Bezug auf Konfigurationsfehlern beim TPM nicht wirklich aussagekräftig sind. Da war dieser komische Fehlercode drin, vorhin in der Meldung. Und ich bitte euch wieder um Mithilfe. Ich möchte von euch wissen, ob A, ist es um eine Alteration, eine HMAC failed ist. Wer der Meinung ist, es handelt sich natürlich um einen Blue Screen of Death. Es ist natürlich alles in der Manpage definitiv definiert. Ich hätte da noch den typischen Fehler auf Layer 8, der User hat die falsche PIN eingegeben für einen TPM. Oder einen Command, mit dem das entschlüsselt werden kann, dieser tolle Fehlercode. Wer ist für A?
5, 6, 7.
Wer ist für B, den Blue Screen of Death?
5, 6.
Wer ist der Meinung, das steht in der Manpage unter Access Codes?
4.
Und wer denkt, es ist eine falsche PIN vom User eingegeben worden?
Signifikant, 70%.
Und wer denkt, das kann man mit diesem komischen Command entschlüsseln?
Ein Viertel.
Das ist die Auslösung. Es handelt sich tatsächlich um ein HMAC failed. Ursache ist eine falsch eingegebene PIN vom User und das kann entsprechend entschlüsselt werden. Das sieht dann so aus, wenn ihr diesen Fehlercode entschlüsselt. Unheimlich aussagekräftig, sagt sehr genau, dass der User den Fehler gemacht hat. Im Fazit. Automatischer Wechsel der Entschlüsselungsoption von PIN zu Passphrase, das seht ihr nicht. Das heißt, wenn ihr die PIN falsch eingegeben habt, wird plötzlich die Passphrase abgefragt, aber ihr habt keinerlei Ahnung davon, ihr seht das einfach nicht. Ihr denkt vielleicht, es wird nochmal nach der PIN gefragt. Updates der PCRs bei Measurement. Bisher ist mir das nur begegnet bei Arch Linux im Zusammenhang mit dem Unified Kernel Images. Systemd Crypt Enroll mit TPM ist halt für das Zusammenspiel mit dem Unified Kernel Image ausgelegt. So mehrere Versuche, die TPM-PIN einzugeben. Ja, das ist möglich, müsst ihr extra konfigurieren. Ich habe es nun nicht geschafft durchzutesten. Theoretisch ist diese Option dafür in der CryptHub erforderlich. Es ist tatsächlich unklar, ihr habt es gesehen, wie jetzt Credentials außerhalb von Units funktionieren. Und Set Credential, wenn das nicht funktioniert, weil ihr ein fehlerhaftes Passwort habt oder so, es geht gerne in den DR-Logout und es sieht dann so aus, als wäre das Command erfolgreich gewesen. Das seht ihr dann erst im Journal CTL, dass das nicht funktioniert hat. Debugging. Richtige Fehlermeldung finden, ich meine, ihr habt es gesehen, sehr einfach. Verständliche Fehlercodes haben wir ja auch durch. Fehlerhafte PIN-Eingabe erkennbar, habe ich euch erzählt. Ziemlich schwierig. Und der TPM wiegt halt euch auch in so einer falschen Entschlüsselung, wenn ihr auf die PIN verzichtet. Weil ich klaue euren Rechner, ich bin mal böse, und wenn ihr eure Festplattenentschlüsselung nur an den TPM gebunden habt und ich nichts weiter an dem Rechner ändere, dann ist es halt einfach so, dass die Festplatte entsperrt wird. Ich habe Zugang auf alle Daten. Wunderbar. Da hilft dann Festplattenverschlüsselung einfach nicht mehr. Damit danke ich euch fürs Zuhören. Gibt es noch Fragen?
Hi, es scheint mir ein bisschen so, als wärst du von UKIs nicht so begeistert, aber es ist ja eigentlich so, dass UKIs erfunden oder eingeführt wurden, um Probleme mit dem bestehenden System ein bisschen zu verbessern. Ich wollte mal fragen, also hast du was gegen UKIs und wenn ja, warum?
Ich habe mich tatsächlich aus Zeitgründen noch nicht näher damit beschäftigen können. Ich habe daher nichts dagegen. Ich habe mehrfach auf Arbeit angesprochen, dass ich das gerne im Arbeitskontext durchspielen möchte. Die Die Aussage meiner Kollegen war nein.
Hi, in einigen Distros und in System, die gibt es so einen langen Eiertanz mit PCR11, wo irgendwie bei jedem Kernel-Update oder so irgendwas neu berechnet wird, was weiß ich. Wenn ich das richtig verstanden habe, wenn man seine eigenen Keys im Secure-Boot hat, braucht man das einfach nicht und kann PCR7 nehmen. Ist das richtig?
Bis du deine Zertifikate für Shim signed updatest.
Ich habe keinen Shim, das gibt's nicht mehr bei mir.
Dann fragt, ist der Wert tatsächlich immer noch über die Zertifikate und den Status von Secure Boot?
Okay, also solange ich die Zertifikate nicht ändere, brauche ich die 11 nicht und kann die 7 nehmen.
Ja, theoretisch. Es sei denn, du änderst dann den Status von Secure Boot. Dann ändert sich natürlich wieder der Wert im PCR.
Ja, die Systemd-Creds-Sache, hast du die benutzt, für die PIN reinzumachen, oder warum bist du so sehr auf Creds eingegangen? Das habe ich eben nicht ganz mitgekriegt.
Die Anforderung war, können wir rauskriegen, ob eine TPM-PIN auf einen bestimmten Wert gesetzt ist. Und ich bin der Manpage gefolgt und darüber auf Systemd-Creds halt gestoßen. Und hat mich geärgert, dass ich es nicht rausgefunden habe, wie es funktioniert.
Erstmal vielen Dank für den Vortrag. Und meine Frage wäre, hast du dich schon mit den PCRs beschäftigt, die man selber setzen kann, um damit irgendwas zu machen? Weil ich hätte mal versucht, dass ich im Interface, beziehungsweise wenn man Dracut und Systemd nutzt, hat er ja die PCR, um automatisch am Anfang und am Ende und mittendrin die PCR-Werte anzupassen, um zu sehen, in welchem Boot-State er ist. Und ich hatte mal versucht, im Systemd, also im Interface, genau dazwischen ein Passwort nur dann zu entschlüsseln, weil danach ja die PCRs wieder sich verändern, weil er die nächste Phase macht. Das hat bei mir nie so ganz geklappt.
Selber PCR-Werte beschrieben habe ich noch nicht. Das war noch auf meiner To-Do-Liste.
Okay. Aber vielen Dank für den Vortrag.
Ja, kurze Frage zu den PCRs. Also wenn ich die nicht nehme, habe ich ja das Problem, dass ich, egal ob ich PIN habe oder nicht, Cold-Boot-Attacken ja nicht wirklich vorbeugen kann. Das heißt, der Vorteil vom TPM ist ja nicht gegeben. Aber wenn ich zum Beispiel die PCR 7 nehme, aber irgendwo was dann kriege, was vom Shim geladen werden wird, womit ich dann aber implizit Root-Rechte bekomme über irgendwie irgendeine InramFS-Geschichte und so, dann habe ich ja das gleiche Problem. Das heißt, die eigentliche wirklich sichere Lösung, wenn ich Cold-Boot-Attacken vorbeugen will, ist ja PCR 11 oder irgendwas in die Richtung zu nehmen, was halt tatsächlich alles misst und jedes Mal dann zu updaten, wenn ich das Kernel und InramFS update. Ja. Oder sehe ich das falsch?
Nein, also du musst dich wirklich darum kümmern, dass du auch die PCR-Werte entsprechend updatest, wenn sich Sachen verändern.
Moin. Hast du dir angesehen, inwiefern die Standard-Distro-Installer Anaconda, Calamares und so weiter das standardmäßig einrichten? Ist das etwas, was man nutzen kann und sollte, oder sollte man da manuell noch irgendwas nachpflegen, wenn man sich da auf die verlässt?
Ich habe mir nicht angeschaut, inwieweit die schon den TPM verwenden tatsächlich. Ich habe mich eher damit beschäftigt, wie kriege ich das ans Laufen, wenn die Festplatte vom Installer zum Beispiel schon verschlüsselt worden ist. Und das geht dann über diese Commands.
Hi. Wegen den ganzen Usability-Issues von Systemd-Creds und so weiter, meinst du, es macht Sinn, da mal irgendwie ein Issue für aufzumachen? Meiner Erfahrung nach sind die Systemd-Maintainer relativ gut darin, solche Sachen dann zu fixen. Und wenn es nur die Manpage ist?
Ich habe das versucht. Mein Issue ist geschlossen worden. Mit dem Hinweis, ich soll mich doch an die Mailingliste wenden.
Hi, nochmal vielen Dank für den Vortrag. War sie sehr gut. Ich habe gesehen, dass SUSE vor allem angefangen hat, eine Lösung auszuprobieren mit TPM Authorization Policies, die sie quasi signieren. Hast du dir so ein Konzept auch angeschaut? Hast du da Erfahrung mit? Ich steige da noch nicht ganz durch.
Ich habe auf der Manpage von OpenSUSE davon gelesen, fand das spannend. Das Problem, was ich habe, ist, dass bei mir auf der Arbeit von den Kunden überwiegend Ubuntu gefordert wird, sodass gerade kein Anwendungsfall auf der Arbeit da ist, um das mit OpenSUSE einmal durchzuspielen.
Ja, auch von meiner Seite vielen Dank für deinen Vortrag. Ich spiele mal gerade viel mit TPMs und du hast mir auf jeden Fall viel Input gegeben. Danke erstmal dafür. Ich hatte eine Idee/Frage. Anstelle von einer PIN, weil das ist ja so die Idee, du willst ja Logging ermöglichen, könnte man vielleicht einfach so eine Art Zufallswert in den, zum Beispiel Debug-Register schreiben und dann das Unlocken an eine, an eine Policy binden. Dann brauchst du keine kurze PIN eingeben und jemand, der sozusagen den Zufallswert nicht kennt, der kann auch das nicht wirklich brute-forcen.
Kann ich jetzt gerade nicht so sagen.
Wenn du willst, kann man nachher drüber reden.
Okay.
Jo, ich fand das unfassbar spannend. Liebe Bücherratten, herzlichen Dank für deinen Vortrag. Mega fetten Applaus.